Einfach nur den Mund zuhalten. In der Hundeerziehung nennt man es den Schnauzengriff oder Schnauzenbiss. Wohlgemerkt nur als Maßregelung der Welpen durch die Hundemutter, also innerhalb der Art, nicht etwa fälschlicherweise durch einen Menschen am Tier. Manche Hundehalter glauben, dass man als Mensch mit diesem Griff seinen Hund erziehen kann, indem man ihn bei unerwünschtem Verhalten anwendet. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn die Hundemutter wendet diese Erziehungsmaßnahme erst dann an, wenn mehrmaliges Anstupsen und Zurechtweisen nicht geholfen hat. Zudem kommuniziert sie vorher durch Blicke, Bewegungen und Mimik mit dem Welpen. Darüber hinaus ist der von ihr angewandte Schnauzengriff so behutsam, wie es ein Mensch nicht praktizieren kann. Ich habe meine Hunde, zuerst 13 Jahre lang Gina, dann 12 Jahre lang Gianni, mit entschieden gesprochenen Kommandos wie Nein und Aus und zusätzlich strengem Blick zum notwendigen Gehorsam erziehen können. Beide haben diese Erziehung ausschließlich mit Worten, Mimik und Handbewegungen mit großer Anhänglichkeit und Treue belohnt. Ohren ziehen, Mund zuhalten und Co. In meiner Kindheit, in den 50er und 60er Jahren allerdings, wurde einem einfach der Mund zugehalten, wenn man zuvorlaut war. Oder die meist größere Respektsperson, in meinem Fall immer eine Lehrerin, nahm deinen Kopf zwischen ihre, dir als Kind riesig vorkommenden Hände, drückte zu und bewegte deinen Kopf nach schräg oben, zwang dich so zum Heraufschauen. Die Leitversion war der Griff unter das Kinn. Wenn man sich dagegen wehrte, folgte ganz einfach eine Ohrfeige. Auch das Ohrenziehen gehörte zum Erziehungsrepertoire der 60er. Nicht selten kam die Lehrerin zum Schülerpult, packte den Delinquenten am Ohr und führte ihn so zur Bestrafung vor die Klasse. Das Ohr war nach einem solch schmerzhaftem Griff immer für einige Zeit rot und heiß, und am Ohr gezogen zu werden war auch sehr beschämend und peinlich. Heute wäre das Ziehen am Ohr bereits eine Körperverletzung bzw. Gewalt im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes. Damals war es ein alltäglicher Griff von Erwachsenen, um bei Kindern Respekt einzufordern. Oft reichte allein die Drohung, ich zieh dir gleich die Ohren lang. Als Kind war ich im Kindergartenalter ziemlich unruhig. Ein kleiner Zappel-Philipp, wie man damals sagte. Meine Tante hat mir, wenn es ihr zu bunt wurde, einfach die Beine an die Stuhlbeine gebunden. Kaum zu glauben. Aber so geschehen in den 50er Jahren. Ich bin trotzdem kein Bondage-Liebhaber geworden. Als mich meine Mutter mal beim Spielen mit meinem Glied, sie nannte es Schrägstrich ihn Racker und die Tätigkeit Rackern, erwischte, stellte sie mich unter eine eiskalte Dusche. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht so 8 oder 9 Jahre alt. Ich fand es einfach nur sehr unangenehm und verstand überhaupt nicht, warum das Berühren meines eigenen Körperteiles nicht erlaubt war. Man sagte den Kindern damals auch zur Abschreckung, dass man vom Onanieren dumm wird oder schielt. Heute weiß ich natürlich, dass die Selbstbefriedigung nicht nur gut für die Prostata, sondern auch für die Seele ist. Ein schlechtes Gewissen ist aber durch diese Erziehungsfehler anerzogen worden. Schon Jahre vorher im Verschickungsheim habe ich miterleben müssen, wie die Kinder, die im Schlafsaal mit ihrem Geschlechtsteil spielten und dabei erwischt wurden, sofort auf der Bettkante von den Schwestern bzw. Erzieherinnen über das Knie gelegt und dafür bestraft wurden. So lernte ich schon von klein auf, dass Selbstbefriedigung etwas Unanständiges ist. Zum Thema Aufschauen und Mund zu halten habe ich übrigens Filme produziert, da mich dies in Verbindung mit einer großgewachsenen Frau schon immer fasziniert, um nicht zu sagen angetörnt, sexuell gereizt hat. Mit der 198 cm großen Astrid beispielsweise habe ich den Film Anti-Stress-Therapie produziert. Ein nur 162 cm großer, aber ästhetischer und gut gebauter Mann ruft eine Psychotherapeutin an und erzählt ihr, dass er von großen Frauen mit großen Händen wie ein Magnet angezogen wird und sich den ganzen Tag wünscht, dass ihn solche großen Frauenhände die Luft nehmen. Deshalb brauche er professionelle Hilfe und bittet um einen Termin. Sie fordert ihn auf, zu einem Beratungstermin in ihrer Praxis zu erscheinen. Was er allerdings nicht weiß: Diese Psychotherapeutin ist 198 cm lang, ohne Absätze, also barfuß, und hat außergewöhnlich große Hände. Also genau solch eine Frau, von der er den ganzen Tag träumt. Als er in ihrer Praxis ankommt, glaubt er träumt tatsächlich. Ohne große Umschweife beginnt die Psychotherapeutin sofort, seinen Mund und Nase mit ihren Riesenhänden zuzuhalten und ihm ausgiebig Luft zu nehmen. Nach der Therapie zwingt sie ihn, ihre langen Beine zu bewundern, während sie ihren makellosen Körper einölt, nur mit einem knappen Bikini bekleidet. Sie klatscht sich mit ihren großen Händen spielerisch auf ihren eigenen Po und erlaubt dann dem verdutzten Patienten, ihren Körper mit seinen kleinen Händen zu berühren, während sie ihn mit ihren Riesenhänden streichelt, sanft massiert. Wenn ich den Film heute analysiere, stelle ich fest, dass der Patient, Filmdarsteller, es nicht mochte, dass die Therapeutin sein Gesicht mit ihren Händen bedeckte, ihm Mund und Nase zuhielt. Mit Abstand betrachtet hat sie dies auch nicht so überzeugend gemacht wie beispielsweise die 188 cm große Darstellerin Dagmar in meinem Film Die große Psychotherapeutin. Dort konnte man am Blick des männlichen Patienten sehen, wie beeindruckt er war, ja schon fast Todesangst hatte, als sie ihm mit ihren großen, kräftigen Händen den Mund zuhielt oder seinen Kopf mit beiden Händen quetschte und ihn zwang, zu ihr aufzuschauen. Die große Psychotherapeutin mit der 188 cm großen Dagmar. Er bekommt zwar etwas Luft durch die Nase, aber ihre große und kräftige Hand bedeckt im Polizeigriff fest seinen Mund und das erzeugt natürlich ein Gefühl der Hilflosigkeit und verursacht auch Atemprobleme, wenn die Hand hochrutscht und die Nasenlöcher verschließt. Die Darstellerin, die einen Kopf größer ist als der Mann, macht ihren Job sehr überzeugend. Die Körpergröße und die Größe ihrer Hände beeindrucken den männlichen Darsteller natürlich auch in hohem Maße. Dann quetscht sie seinen Kopf mit ihren Händen und zwingt ihn, zu ihr hochzuschauen. Das scheint ihm äußerst unangenehm zu sein, da sie mit ihren Daumen zusätzlich seine Augenwinkel zu Schlitzaugen verformt und mit ihrem Handballen auch seinen Mund verformt. Sie spielt förmlich mit seinem Kopf zwischen ihren für eine Frau außerordentlich großen Händen. Sie zieht ihm am Ohr vor einen Spiegel, begutachtet die Handabdrücke auf seinem Rücken und ohrfeigt ihn, als er sagt, dass sie auch eine Therapie benötigt. Von einer Frau, die einen Kopf größer ist, als ausgewachsener Mann eine Ohrfeige zu erhalten, ist physisch und mental etwa das gleiche Gefühl wie für einen 10-Jährigen von einer durchschnittlich großen Lehrerin. Die Darstellerin praktizierte auch den Griff unters Kinn, um den Kopf nach oben zu neigen, sehr souverän und zwingend. Ich bin überzeugt, dass die damaligen Erziehungsmaßnahmen in den 50ern und 60ern bei manchen auch einen Einfluss auf die Sexualität genommen haben und sie als Erwachsener beispielsweise HOM-Praktiken, Hand over Mouth, Mund zu halten, als sexuelles Vorspiel praktizieren. Sprachlos nach Ohrfeigen von 2 Meter Frau. Bei einer meiner Filmproduktionen hat der männliche Darsteller nach 3 Ohrfeigen seinen Drehbuchtext vergessen. Kein Wunder, denn die weibliche Darstellerin war mit Pumps 2 Meter groß, 188 Zentimeter barfuß. Und die Ohrfeigen in meinen Filmen sind keine Filmohrfeigen, sondern echt. Und wie sagte meine Lehrerin früher immer, ein paar Ohrfeigen erhöhen das Denkvermögen.